Rotierender Methanbrei hing er so mächtig über uns, dass wir Ganymed voll kotzten.
Johann Wilhelmlein, mein liebes Johann Wilhelmlein!
Laberfach.
Friedrich Dürrenmatt, die Physiker.
Moin, willkommen bei Laberfach, dem Podcast zur Aufarbeitung schlimmer Schullektüre-Traumata. Mein Name ist Stefan und ich bin hier mit der wundervollen Julia.
Hallo.
Und mit dem ebenso wundervollen Kolja.
Hallo.
Und Julia, du gehst überhaupt in die Geschichte ein, weil du dir das Thema der ersten Folge dieses Podcasts ausgesucht hast, nämlich Dürrenmatt, die Physiker. Was hat dich dazu
bewegt? Ja, gern geschehen.
Was hat dich dazu
bewegt? War das so? Hatte ich mir das ausgesucht? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ist es denn dazu gekommen? Hatte ich mir das ausgesucht? Es ist schon so lange her, ja, dass du das angestoßen hattest.
Wie kamst du denn auf die Physiker?
Wie kam ich auf die Physiker? Ja, ich habe die Physiker schon häufiger im Unterricht gelesen, aber noch wichtiger ist vielleicht, dass ich die Physiker und Dürrenmatt eigentlich schon immer ganz toll, also schon immer, seit ich selber in der Schule war, in der 11, im Literaturkurs zum ersten Mal Kontakt hatte mit Dürrenmatt. Seitdem war ich so ein bisschen Fangirl, dann im Studium auch. Ja. Und es passt auch sehr gut in meinen Unterricht, zu den Bildungsgängen, die ich unterrichte.
Das klingt fein. Kolja, wann hast du das erste Mal gelesen?
Ich versuche jetzt gerade in meinem Gedächtnis zu kramen, weil Julia das so ad hoc sagen konnte, 11. Klasse Literaturkurs. Ich bin mir recht sicher, dass das ebenfalls im Schulkontext war, auch wenn ich mich da eher an den Besuch der alten Dame erinnern kann, als jetzt an die Physiker. In meiner eigenen Schulbiografie. Später habe ich das dann in der EF, in der 11. Klasse, unterrichtet. Und ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass für mich immer schon dieser komödiantische Anteil, der da drin ist, humorvollen Zwischenmomente für mich das immer erheblich aufgelockert haben und ich deswegen auch schon großer Fan davon gewesen bin, weil es halt nicht ganz so wie ernst ist in all seiner ernsten Thematik, die es behandelt.
Man liest ja auch eigentlich nur traurige Sachen in der Schule. Also, Faust, der stirbt und keine Ahnung, Kabale und Liebe, dann stirbt der noch und der stirbt auch noch und ich finde das eigentlich auch immer...
So ein gewisses Weltleiden scheint sich durchgesetzt zu haben im Lehrplan, ja.
Ja, obwohl ich finde, in Französisch war es noch schlimmer. Da haben wir wirklich nur ganz, ganz traurige Sachen gelesen. Fürchterlich.
Das einzige Ganzwerk, das wir in Italienisch gelesen haben, war L'Agnese va a morire. Agnes geht in den Tod. Das war ein
durchaus... Ich habe L'Agnese jetzt verstanden.
Ja, ich auch.
Das L wird im Italienischen mit Apostroph vorgesetzt.
Natürlich.
Ja. Wusste ich. Aber lustigerweise ist genau da die Eismarke entstanden. Ja.
Ehrlich? Die heißt eigentlich Agnes.
Die heißt eigentlich von Agnes. Oder die
von Agnes.
Die Agnes.
Dann haben wir gleich das Buch für den nächsten Podcast. Die Physiker. Worum geht es da überhaupt? Also erstmal, wir hatten ja schon mal kurz gequatscht. Das Ganze hat zwei Akte. Ist einmal also in der Mitte geteilt. Und dementsprechend kann man da auch schön drüber reden. Der erste Akt, worum geht es überhaupt und wie geht das überhaupt los? Wer will?
Ach ja, kann ich mir vorstellen. Mache ich dann einfach. Okay.
Ja.
Im ersten Akt befinden wir uns in einer Irrenanstalt. Und zwar in der Irrenanstalt Le Crissier und Le Carissier. Und wir finden dort...
Ist das richtig?
Le Cerisier, aber was soll das?
Le Cerisier? Okay. Ja, ist ja kein Problem. Oh. Dafür haben wir ja das Schnittmonster, ja. Stefan dabei.
Hä? Nein, Cerisier. Oh, ich hatte kein Französisch.
Cerisier.
Gut. Das lassen wir drin, jetzt wissen wir
das S am Ende.
Ja, in der Irrenanstalt Le Cerisier. Und dann?
Dort befinden wir uns und dort der erste Skandal, eine Leiche. Mitten im Raum liegt eine Leiche, es wurde jemand ermordet. Nicht irgendjemand, es wurde eine Krankenschwester ermordet. Und zwar von einem der Patienten. Dieser Patient hält sich für einen Physiker. Es gibt noch zwei weitere, die sich ebenfalls für Physiker halten. Und das sind unsere Hauptpersonen für diesen ersten Akt. Drei Leute, die sich für Physiker halten. Und einer davon hat gerade eben eine Krankenschwester ermordet. So, was passiert, wenn jemand ermordet hat? Polizei kommt. Klar, ist auch hier der Fall. Die Polizei kommt in Person von Inspektor Voss. So, der Mann investigiert vor sich hin. Er fragt bei allen möglichen Beteiligten, zuerst bei der Oberschwester, dann bei einem Mitpatienten, was denn da so vorgefallen sei. Und wir stellen fest, er kriegt nicht immer ganz das, was er will. Und irgendwann muss er dann mehr oder weniger aufgebracht von dannen ziehen. Stellt sich im Gespräch mit dem Augenzeugen oder mit dem Ohrenzeugen viel eher heraus, der sich für Newton hält und auch wirklich total verrückt mit so einer Perücke rumläuft und sich so einen alten Gehrock angezogen hat und alles in allem einfach wirkt, als wäre er gerade aus so einem Kostümdrama entflohen. Der also seine Rolle des Newton total lebt, stellt sich im Gespräch mit dem heraus, der hatte vorher auch schon eine Krankenschwester umgebracht, es scheint also zum guten Tun zu gehören, dort früher oder später seine Krankenschwester umzubringen. So.
Genau, also da wohnen erstmal drei Physiker, in Anführungsstrichen. Einer hält sich für Einstein. Der sieht auch genauso aus mit so einer wirren Perücke.
Und wirrem Haar und Schnauzbart in weiß, ja.
Ja, und genau, der andere ist er hält sich für Isaac Newton, den Typen mit Schwerkraft und Apfel auf dem Kopf und läuft dann mit so einem Gehstock und Perücke und die haben beide eine Krankenschwester auf dem Gewissen.
Genau, und die haben dieses Roleplay-Element auch wirklich durchgespielt. Also die lassen sich da gar nichts nehmen. Der Einstein geigt den ganzen Tag. Und ne, also die haben sich sehr in ihre Rollen eingefunden und sind sehr überzeugend und überzeugt darin.
Genau, und der Dritte heißt Möbius.
Der Dritte heißt Möbius, von dem man so jetzt erstmal vielleicht nicht ganz so viel gehört hat.
Ja.
Kein Kostüm. Als erstes auftritt Familie vom besagten Möbius. Also der Möbius ist deswegen in dieser Irrenanstalt, das könnte man ja auch mal erwähnen, weil ihm immer der König Salomo erscheint. Das ist so eine biblische Figur, die berühmt ist für ihre Weisheit und ihre Umsichtigkeit und ihren Ratschlag. Und dieser Möbius hat vor einer ganzen Weile schon angefangen zu sagen, ja, habe ich gar nicht erfunden, hat der Salomo mir gesagt. Und weil er das publik gemacht hat, ist er eingesperrt worden, genau.
Der auch in der Irrenanstalt, obwohl er kein Kostüm anhat, genau. Und der kriegt jetzt Besuch von seiner Familie. Und
seiner vielköpfigen Familie.
Ja, genau. Also seine Frau hat nochmal geheiratet. Ne? Seine Ex-Frau ist es ja im Grunde. Der hat ja jetzt neu geheiratet.
Genau, Möbius kriegt Besuch von seiner Familie, von seiner Ex-Frau und von seinen drei Söhnen und von diesem seltsamen Pfarrer, der dabei ist. Und da hören wir das erste Mal in dieser Geschichte, wie jemand wirklich austickt. Möbius trägt nämlich ein ganz interessantes Stück vor. Und da hören wir jetzt mal rein.
Bitte nicht mehr spielen! Bitte nicht mehr spielen! Bitte, bitte!
Aber Johann Wilhelmlein!
Herr Möbius, gerade der König Salomo wird sich über das Flötenspiel dieser unschuldigen Knaben freuen. Denken Sie doch, Salomo, der Psalmdichter, Salomo, der Sänger des hohen Liedes.
Ein Psalm Salomos, den Weltraumfahrern zu singen. Wir hauten ins Weltall ab, zu den Wüsten des Mondes, sanken in ihrem Staub, lautlos verreckten. Manche schon da, doch die meisten verkochten in den Breidämpfen des Merkurs, lösten sich auf in den Ölpfützen der Venus und sogar auf dem Mars fraß uns die Sonne, donnernd, radioaktiv und gelb.
Johann Wilhelm!
Jupiter stank, ein pfeilschnellender, rotierender Methanbrei, hing er so mächtig über uns, dass wir Ganymed voll kotzten.
Herr Möbius.
Saturn bedachten wir mit Flüchen, was dann weiterkam, nicht der Rede wert. Uranus, Neptun, graugrünlich erfroren. Über Pluto und Transpluto fielen die letzten unanständigen Witze.
Abi!
Hat mir doch längst die Sonne mit Sirius verwechselt. Sirius mit Kanopus, abgetrieben, trieben wir in die Tiefen hinauf, einige weißen Sternen zu, die wir gleichwohl nie erreichten.
Johann Wilhelmlein, mein liebes Johann Wilhelmlein!
Längst schon Mumien in unseren Schiffen, verkrustet von Unrat.
Aber Herr Möbius!
In den Fratzen keine Erinnerung mehr an die atmende Erde.
Ja, wie gerade gehört, gibt es durchaus Gründe dafür, warum jemand möglicherweise nähere ärztliche Begutachtung braucht. Ne? Der Typ ist total durchgedreht letztendlich. Also erstmal ein Psalmwort, das ist ja vielleicht auch nicht für alle.
Genau, was ist überhaupt
ein Psalm? Ein Psalm ist ja ein Bibelvers letztendlich. Ne? Also etwas, das aus der Bibel oder in einer anderen religiösen Schrift niedergeschrieben ist und das jemand mal so gesagt hat, wie im Prinzip ein Zitat. Und das, was der gute Möbius hier von sich gibt, ich habe die Bibel nicht mehr auswendig im Kopf, muss ich zugeben, aber ich möchte behaupten, dass es so da nicht drin stand.
Ein Psalm Salomos, den Weltraumfahrern zu singen, klingt schon mal nicht ganz nach Bibel. Genau. Also,
das klingt mir nicht so alttestamentarisch, das stimmt.
Der redet da irgendwie von Weltall, Merkur, Ölpfützen,
Jupiterstand. Unanständige Witze. Voll kotzen. Ja, das ist nicht so die Lingo aus dem Alten Testament.
Nicht ganz und endet mit in Fratzen kein Erinnern mehr an die Atmen der Erde. Davon, als ich das erste Mal in der Schule gelesen habe, waren die Schüler völlig überfordert. Die wussten gar nicht, was jetzt passiert ist.
Das, was passiert, nacheinander. Das, was nacheinander so passiert, lese Oder? Ich so und stelle mir das dann vor im Kopf, wie in einem Film, wenn man zoomen würde. Man fängt also im etwas kleineren an und hat so eine Kamerafahrt letztendlich. Immer weiter weg von der Erde, immer weiter weg, bis dann letztendlich irgendwann im stillen, toten Weltraum nur noch erfrorene Gesichter vor sich hin trudeln. So stelle ich mir das Ganze vor. Es ist ja auch ziemlich, ziemlich deutlich beschrieben, ziemlich kräftige Sprache dabei benutzt und sehr, sehr schockierend letztendlich. Also wenn wir uns hineinversetzen in eine Mutterbesuch mit ihren drei halbwüchsigen Söhnen und dem gerade neu gewonnenen Pfarrersmann, ihren ehemals Mann in einem Sanatorium in der Irrenanstalt, um sich zu verabschieden. Und der geht dann so komplett steil. Wir werden sicherlich noch darüber sprechen, was er überhaupt mit diesem Aufruhr veranstalten möchte. Und dafür ist das sehr, sehr dienlich, ne? Weil es ja offensichtlich ist, dieser Typ ist richtig, richtig verrückt. Aber richtig verrückt mit Anlauf.
Der schreit herum und da geht es ja irgendwie um Physik. Also ich habe das erstmal auch überhaupt nicht kapiert. Also irgendwie dieses donnernd radioaktiv, gelb. Die Familie ergreift die Flucht, hätte ich auch gemacht.
Ah, die sind ja auch so das komplette Gegenbeispiel dazu, ne? So, so gut bürgerlich, die drei Buben spielen da was auf der Blockflöte vor und so, ne? Und hier der Pfarrer und so, das ist ja, der komplette Gegensatz zu diesem Psalm dann. Mhm.
Genau, da waren wir eingestiegen in der Szene, die gerade gelesen wurde. Das ist vielleicht zur Erklärung. Also, warum Möbius überhaupt sagt, bitte nicht, ist, weil die Buben gerade mit ihrem Blockflötenspiel immer intensiver werden, auch auf Zuruf der Mutter.
Inniger.
Und man muss ja sagen, die Familie ist tapfer, ne? Also die Familie hält das echt lange durch, wie er da vor sich hin fantasiert. Er wird immer mal wieder mehr oder weniger nett darauf hingewiesen, dass er sich vielleicht gerade so ein bisschen reinsteigert. Es versucht ja immer wieder, unterschiedliche Leute versuchen ihm so ins Wort zu fallen. Mal der Herr Rose, mal die Frau Rose, mal seine Buben. Irgendwer versucht immer zu sagen, du sag mal, kann das sein, dass du gerade komplett durchdrehst? Und er geht nicht drauf ein, sondern wird im Gegenteil, wie als wäre er angestachelt, immer extremer in dem, was er da so vor sich vorträgt.
Also seine Familie hat er damit auf jeden Fall erfolgreich verjagt. Jetzt steht da tatsächlich Möbius alleine mit seiner kranken Schwester, der guten Schwester Monika. Und das hören wir uns doch auch gerade mal an.
Ich glaube daran. Und wenn sie erzählten, auch noch der König David erschiene ihnen mit seinem Hofstaat, ihnen würde ich es glauben. Ich weiß einfach, dass sie nicht krank sind. Ich fühle es.
Schwester Monika, gehen Sie.
Ich bleibe.
Ich will Sie nicht mehr sehen.
Sie haben mich nötig. Sie haben sonst niemanden mehr auf der Welt. Keinen Menschen.
Tödlich an den König Salomon zu glauben.
Ich liebe Sie. Ich fürchte nicht für mich. Ich fürchte für Sie. Newton und Einstein sind gefährlich.
Ich komme mit ihnen aus.
Auch Schwester Dorothea und Schwester Irene kamen mit ihnen aus. Und dann kamen sie um.
Schwester Monika, Sie haben mir Ihren Glauben und Ihre Liebe gestanden. Sie zwingen mich, Ihnen nun auch die Wahrheit zu sagen. Ich liebe Sie ebenfalls, Monika. Mehr als mein Leben. Und darum sind Sie in Gefahr, weil wir uns lieben. Monika, ich muss Sie fortschicken.
Liebst du mich denn gar nicht?
Ich liebe dich, Monika. Mein Gott, ich liebe dich. Das ist ja das Wahnsinnige.
Warum verrätst du mich denn? Und nicht nur mich. Du behauptest, der König Salomo erscheine dir. Warum verrätst du auch ihn?
Monika, du darfst alles von mir glauben. Mich für einen Schwächling halten, dein Recht. Ich bin unwürdig deiner Liebe. Aber Salomo bin ich treu geblieben. Er ist in mein Dasein eingebrochen. Auf einmal, ungerufen. Er hat mich missbraucht, mein Leben zerstört, aber ich habe ihn nicht verraten.
Bist du sicher?
Du zweifelst?
Du glaubst, dafür büßen zu müssen, weil du sein Erscheinen nicht verschwiegen hast. Aber vielleicht büßt du dafür, weil du dich für seine Offenbarung nicht einsetzt.
Ich verstehe dich nicht.
Er diktiert dir das System aller möglichen Erfindungen. Kämpfst du für seine Anerkennung?
Man hält mich doch für verrückt.
Warum bist du so mutlos?
Mut ist in meinem Falle ein Verbrechen.
Okay, jetzt wird es nämlich kompliziert. Der Möbius, der da seit 15 Jahren in dieser, ich sag's politisch inkorrekt, Irrenanstalt hockt, der ist gar nicht verrückt. Obwohl seine Krankenschwester ihm glaubt, dass ihm dieser komische König erscheint, und das ist ja auch alles total in Ordnung, möchte die mit dem da raus und den heiraten und gerne mit ihm ihr Leben verbringen und irgendwie ein schönes Leben haben.
Genau, sie hat schon alles in die Wege geleitet. Alles ist in trockenen Tüchern. Sie können sozusagen morgen raus.
Ja, er kriegt sogar seine Stelle als Physiker wieder, weil er so genial ist, scheinbar.
Sein Doktorvater oder sein ehemaliger Professor erinnert sich auch noch sehr, sehr wohlwollend an ihn. Wie gesagt, ne, 15 Jahre ist er jetzt schon weg von der Bildfläche. Und trotzdem sagt der Prof, ach der, ja, der war richtig clever. Der kann gerne wieder anfangen.
Ja, und Monika hat sich richtig ins Zeug gelegt. Da kommt aber noch eine Szene nach.
Du hast Tränen in den Augen.
Du auch.
Vor Glück.
Was ist geschehen?
Ich habe Schwester Monika Stettler erdrosselt.
Schocker.
Schocker.
Es ist ein Schock.
Jetzt ist die dritte Krankenschwester hin. Warum? Die wollte ihn da rausholen.
Ja, und sie waren ja auch beide verliebt ineinander, ne? Haben das beide sehr, sehr deutlich gesagt. Sie hat alles in die Wege geleitet, um mit ihm Leben führen zu können. Er sagt, er liebt sie.
Was ist da passiert?
Du bist frei. Frei. Und dann erwürgt er sie mit einer Vorhangkordel.
Ja.
Klassische Überforderung.
Und da muss ich sagen, ich habe das tatsächlich in der 11. Klasse, haben wir uns das im Theater angeguckt und das vorher nicht gelesen. Und da war ich da habe ich gar nichts mehr verstanden an der Stelle.
Ja, sind denn die alle verrückt?
Ne? Nein, er ist ja nicht verrückt. Er ist ja völlig in Ordnung. Ja, haben wir jetzt schon festgestellt. Und das ist so das Ende des ersten Aktes, das heißt die Mitte. Und da war ich völlig durch im Theater, muss ich ernsthaft dazu sagen. Der nicht verrückt ist, muckst auch noch die dritte Krankenschwester ab. Und das mag ich auch an Dürrenmatt irgendwie. Man erwartet es nicht.
Ja.
Es kommt wunderbar unerwartet, ja.
Schlechte Überleitung. Wer ist denn überhaupt der Autor? Du hast doch mal was vorbereitet. Oh Gott, ist das nicht, oder? Wir haben das nicht vorbereitet. Aber Kolja, kannst du mal kurz aus dem Stehgreif dein Wissen zu Dürren
machen? Oh, warte, lass mich kurz in meinen Gedankenpalast einkehren und dann ziehe ich dort wie immer präzise die Daten heraus. Dürrenmatt. Wir machen das ganz, ganz kurz, keine Sorge. Es wird jetzt kein ellenlanges Referat über den Autor.
Das sagen alle immer.
Das stimmt. Das ist tatsächlich bei jedem Referat der erste Satz, ne? Das Wichtigste, er war Schweizer, in der Tat. Er ist 1921 dort geboren, 1990 dort gestorben, zwar in unterschiedlichen Orten, aber grob immer in der Schweiz. Ja, ganz, ganz kurz zur Familiengeschichte. Der Vater war Pfarrer, der Opa war Dichter und Politiker. Erwähne ich deswegen, weil beides einigermaßen in diesem Werk hier auch vorzufinden ist. Ne? Wir haben ja gerade eben noch die Psalmszene gehabt und Dürrenmatt ist also in einem Haushalt aufgewachsen, in dem durchaus mal der ein oder andere Kirchenvers die Runde gemacht haben dürfte.
Das gefiel auch selber gar nicht, dass dann irgendwie auf einmal irgendwas vollgekotzt wird in den Versen.
Vermutlich nicht. Sein Vater war der Pfarrer, genau. Der dürfte da einigermaßen Anschluss dran gehabt haben. Von dem habe ich die Vita nicht, also weiß ich nicht, ob er 1962, als das uraufgeführt wurde, tatsächlich noch lebte. Dürrenmatt selber hat 1941 die Schule soweit beendet und dann angefangen zu studieren, nämlich Philosophie, Naturwissenschaften und Germanistik. War selber kein besonders guter Schüler, hat das mit Ach und Krach bestanden und hatte auch eigentlich überhaupt keinen Bock auf Schule. Also hat ihm keinen Spaß gemacht und die Lehrer hatten keinen Spaß mit ihm. Er hat ein paar Schulwechsel hinter sich gehabt, einfach weil er immer wieder Reibereien hatte. Dürfte vielen Leuten bekannt vorkommen, so eine Vita.
Relatable.
Genau. Er hat immer schon sehr, sehr gerne sich ausgedrückt über künstlerische Tätigkeiten, über Texte, hat viele, viele Sachen geschrieben, viele Stücke geschrieben, viele Ganzwerke auch geschrieben, also Romane. Das erste wirklich erfolgreiche Stück, das er geschrieben hat, war 52. Erwähne ich auch nur deswegen, weil es 10 Jahre vor dem hier war. Das war die Ehe des Herrn Mississippi. Und das erwähne ich deswegen, weil das sein erstes erfolgreiches Stück war. Es folgte noch ein zweites erfolgreiches, also wirklich sehr, sehr renommiertes Stück, Der Besuch der alten Dame, 1956. Ja, ja. Und das sage ich deswegen, weil 1962 halt Die Physiker rauskam und er da schon wirklich renommiert war. Der Mann hatte da schon Erfolg, war schon weltbekannt. Sein Besuch der alten Dame ist schon überall auf der Welt aufgeführt worden und schreibt dann im Prinzip in diesem Stadium seiner Bekanntheit diese Tragikomödie, Die Physiker. Da macht er noch ganz viele andere Sachen und stirbt 1990.
Punkt. Finde ich ja. Gut. Besuch der alten Dame auch großartig. Müssen wir uns alle 10 Jahre lesen und eventuell bin ich schuld dran. Ja.
Die Ehe des Herrn Mississippi, ich frage mich gerade, ob ich das jemals gelesen habe. Wahrscheinlich schon, aber war jetzt irgendwie nicht so.
Mir hat es nichts gesagt.
Ja. Ich habe das auch noch nicht gehört.
Ich fand's nur deswegen erwähnenswert, weil halt dann, also auch nicht mit dem Besuch der alten Dame das erste Mal Bekanntheit hatte, sondern davor auch schon renommiert war, so, ne? Das heißt, er hat sich wirklich aufgebaut und als er Die Physiker dann bearbeitet, geschrieben hat und so weiter und so fort, da ist er gerade 40, roundabout, ne? Vielleicht Ende 30, 40, als er anfängt daran zu schreiben und ist halt schon richtig, richtig bekannt.
Also und die Krimis, ich meine, der ist doch eigentlich auch durch die Krimis auch nochmal so.
Er hat auch wahnsinnig viele Krimis geschrieben, ne?
Genau, das ist ja auch ein Genre, was viele gerne lesen.
Hat auch an vielen Drehbüchern mitgeschrieben, tatsächlich, also in Fernsehproduktionen auch sehr, sehr aktiv gewesen. Ich erinnere mich noch, dass ich Das Versprechen von ihm habe ich damals im Deutschkurs gesehen und das ist verfilmt worden mit Jack Nicholson, was schon ja auch wirklich eine ziemlich hohe Hausnummer an Schauspieler ist da. Ich weiß gar nicht, wann das war, 70er oder was, 80er vielleicht.
Ich bin ja schwer traumatisiert worden von der Verfilmung von Es geschah am helllichten Tag.
Mit Heinz Würmann?
Ja, also ich kann mich erinnern, dass ich, da gibt es, man sieht ja nicht viel. Ich meine, das ist ja für die damalige Zeit, man sieht ja nichts. Ja, aber man sieht.
Tag und man sieht nicht viel.
Ja, also ich meine, man sieht, da geht's ja um Kindermorde im Grunde. Und das sieht man natürlich in der Verfilmung nicht, aber man sieht in einer Szene dieses tote Mädchen im Wald, aber man sieht eigentlich nur diesen Arm. Man sieht nur einen Arm. Also der Ausschnitt des Bildes ist nur der Arm. Und ich weiß, dass ich das als Kind gesehen habe, so bei meinen Großeltern, und ich fand das so schlimm. Also ich meine, ne, das ist natürlich jetzt irgendwie, heutzutage hat man ganz andere Sehgewohnheiten, ne, aber also das hat mich echt
also sehr geprägt. Also bei dem Rührmann-Film hat er auf jeden Fall auch mitgeschrieben an dem
Drehbuch. Genau. Ja.
Und Friedrich Dürrenmatt ist
natürlich auch ganz toll dabei.
Ja. Sorry. Und Dürrenmatt war ein sehr süßer Opi am Ende. Ich habe mir noch mal Videos angeguckt. Es gibt, reinschneiden bestimmt, aber das ist so ein süßer Opi, der dann noch erzählt und dann muss man das so hier auseinanderschneiden und dann muss man das wieder ausdrucken und
dann. Mit dem Schweizer Akzent
auch. Das jetzt nicht nach, damit mache ich mir nur Feinde, das kann ich nicht. Aber
ich kann mir das auch
hören, wie schlecht irgendwelche Dialekte imitiert werden. Aber der ist.
Ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das ein sehr, sehr liebevoller und sehr, sehr lustiger Opa gewesen.
Ja, so ein gemütlicher, ne? Also ich meine, der hat ja auch gern mal ein Gläschen Wein getrunken und so. Und auch die Interviews, die man so kennt, da sitzt er ja immer schön so gemütlich im Sessel.
So richtig, wie man sich so einen Autor vorstellt.
Ja, genau.
Im Prinzip so, wie sich unser Gastsprecher Paul den Inspektor Voss vorgestellt hat, ne? So ist er vielleicht so, einfach schon. Ja, das also zum Autor dieses ganzen
Buches,
um das mal so ein bisschen einzuordnen. Er ist sehr bekannt, er schreibt gerne diverse Werke und
Und ist ein süßer Opi.
Ist ein süßer Opi, ist er aber noch nicht, als er das schreibt, muss man dazu sagen. Er hat keine Chance, ein süßer Opi zu sein, während er 39 ist.
Naja, ich bin.
Es ist nicht nur durchaus möglich. Aber der süße Opi auf den Bildern ist auf jeden Fall 1960 noch nicht da.
Nee. Ja, warte mal, bis wir in 10 bis 20 Jahren soweit sind. So, zweiter Akt geht los wie der erste. Ja. Soll ich oder wollt ihr?
Parallelismus.
Parallelismus. Ja, Julia, erklär doch mal deine schlauen Wörter, bitte. Erklär doch mal.
Das fängt genauso an wie der erste halt.
Ja, wieder eine tote Krankenschwester, die da auf dem Boden liegt. Schon wieder Inspektor Forst, der zunehmend genervt ist. Ja, eigentlich fängt das genauso an wie beim ersten Mal mit dem dezenten Unterschied, dass der Forst diesmal ernsthaft keinen Bock mehr hatte. Inzwischen sind die Fenster vergittert. Die Krankenschwestern sind ja eh alle tot. Die Pflegerinnen sind jetzt Profiboxer und Weltmeister.
Mangels Alternative, ja.
Und also wirklich
ja, aber man zweimal muss ja dazu sagen, die Frauen waren ja auch schon alle, was waren die, ausgebildete
Schwer,
genau, ja, genau. Also die waren jetzt auch nicht ohne, es waren jetzt keine fragilen Feen oder so. Ne?
Genau, es kommt nämlich vorher schon zum Tragen im ersten Akt, unterhält sich Voss auch schon mit der Oberkrankenschwester beziehungsweise mit Fräulein Dr. von Zahnt und weist darauf hin, dass der Staatsanwalt echt tobt und sagt, jetzt müssen da mal langsam richtig kräftige Pfleger hin, es kann nicht sein, dass dauernd hier Krankenschwestern ermordet werden. Und daraufhin klärt sie ihn auf darüber, dass eigentlich sämtliches Personal dort mit lächerlich hoher Kampfsporterfahrung irgendwie unterwegs ist und in europäische Judo-Meisterin und Meisterin im Ringen und sonst was, ne? Also das sind alles
genau auch gar nicht so. Genau so hat sich Schwester Monika ja auch angehört. Also eindeutig.
Oberschwester eben, und die Oberschwester im Übrigen ist drückt Bank, wie sie sagt. Finde ich auch fantastisch. Das ist nur eine kurze Bemerkung, aber so, was machen Sie denn? Ja, ich mach Bank drücken.
Haben wir schon erwähnt, dass das Komödien sind von Dürrenmatt?
Nein. Genau, und diese Krankenschwester wurden jetzt noch durch wirklich so grob schlächtige Schränke ersetzt. Vergitterte Fenster, alles wird abgeschlossen. Das Ganze ist jetzt nicht nur irgendwie eine Anstalt, das ist ein Gefängnis geworden. So, und die drei Physiker, die sind jetzt das erste Mal alle drei gleichzeitig auf der Bühne. Die haben nämlich ein wunderschönes Abendessen zusammen. Die kriegen da die feinsten Speisen aufgetischt. Julia, du hattest Französisch. Ich weiß nicht mal, was das alles ist, was sie da kriegen.
Ich finde jetzt die Stelle nicht. Ach so, Poulet à la Branche.
Klingt schon lecker. Oh. Ne?
Ja, es klingt großartig, wenn es Französisch ist. Aber was ist
Poulet ist irgendwas. Oh Mann. Ja, eigentlich bin ich ja Anglistin so.
Gut. Wir haben festgestellt, das ist kein Englisch. Aber es klingt richtig lecker. Ja. Möbius ist ein bisschen fertig. Der hat gerade Schwester Monika nach seinem Liebesgeständnis abgedrosselt. Die anderen beiden sind total tiefenentspannt.
Ja.
Die haben die Morde ja schon ein paar Tage hinter sich.
Trotzdem, aber die sagen dann so, ja, das hat mir auch den Appetit damals verdorben, ja, als ich meine Krankenschwester umgebracht habe. Dann kommt kurz später Mahlzeit. Burgunder Möbius. Und dann, ja. So, und dann sprechen die drei miteinander und jetzt wird es richtig kompliziert.
Jetzt kommt die Schockerblende. Jetzt ist...
Noch mehr Namen. Stimmt. Ich weiß auch nicht.
Das ist eine gute Überschrift dafür. Einfach noch mehr Namen.
Noch mehr Namen.
Ich weiß nicht, ob das überhaupt Podcast geeignet ist.
Ein Geständnis, Möbius. Ich bin nicht verrückt. Aber natürlich nicht Sir Isaac. Ich bin nicht Sir Isaac Newton. Ich weiß, Albert Einstein. Blödsinn. Auch nicht Herbert Georg Beutler, wie man hier glaubt. Mein wahrer Name lautet Kilton, mein Junge. Alec Jasper Kilton? Richtig. Der Begründer der Entsprechungslehre? Der. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich lesen soll. reicht vielleicht auch schon. Noch mehr Namen.
Genau. Ja. Jetzt wird es nämlich kompliziert. Nicht nur, dass Newton und Einstein auch nicht wahnsinnig sind. Und man muss sich jetzt nicht auch nur deren echten Namen merken, weil die ja Patienten in einer Anstalt sind. Das heißt, eigentlich ist das natürlich nicht Einstein, sondern Ernst Heinrich Ernesti. Mhm. Sondern jetzt kommen die dritten Namen dazu. Die sind Geheimagenten, die sich da nur eingeschleust haben und die quasi zwei Tarnidentitäten gleichzeitig haben. Die sind nämlich haben sich dort eingeschleust als Geheimagenten der USA beziehungsweise der Sowjetunion, um an die genialen Erkenntnisse von Möbius zu kommen. So.
Da würde ich jetzt gleich nochmal fragen wollen, USA und Sowjetunion, Stefan, inwiefern spielt das denn jetzt gerade da eine Rolle? Wo kommt das auf einmal her?
Was ist denn überhaupt diese Sowjetunion?
Geschichte im Kontext.
Oh ja, genau. Genau, als aus dem Stehgreif, ich als Geschichtslehrer, kann mal gerade
ein Fußstreffer aus in meinen Unterlagen wühlen, sage ich.
Nein, das mache ich aus dem Kopf. Genau, dieses Werk, das ja 1962 erschienen ist, spielt im Kalten Krieg. So, und da kommen wir jetzt nämlich hin, bevor wir diese ganzen Namensverwirrungen mal irgendwie aufklären, könnten wir mal ein Wörtchen zum Kalten Krieg sagen. Kalter Krieg habe ich nachgeguckt, tatsächlich, das ist ein Begriff, Fun Fact, den hat George Orwell sich ausgedacht, der Autor von 1984. Ach. Ja, und zwar Kalter Krieg, das ist ja eine Metapher. Also wie kann Krieg kalt sein, außer wenn man irgendwie Napoleon ist, der nach Russland zieht und die Winterjacke vergessen hat und dementsprechend da nicht weit kommt.
Der einzige Idiot, der nach Russland gezogen ist übrigens. Sonst hat das keiner versucht.
Und die Leute hatten immer ihre Wintersachen nicht dabei und sind immer kurz vor Dezember los. Das war immer super. Genau, Kalter Krieg. Kalter Krieg nennt sich das Ganze oder nannte sich das Ganze, weil tatsächlich keine Waffenschüsse zwischen den eigentlichen Kriegsparteien gefallen sind. Das war eine Sache, das fängt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg an. Also man sagt so grob 1947 bis dann 89 zum Mauerfall. Da bildeten sich so zwei riesige Blöcke in der Welt. Also einerseits hatten wir da die Länder, die man jetzt große Anführungsstriche mitdenken, die westlichen Länder nennen könnte. Also zum Beispiel die USA, zum Beispiel Europa, Deutschland, also Westdeutschland, Frankreich und so weiter. Und dann gab es da, große Anführungsstriche, die ganzen Länder im Osten. Das heißt also das heutige Russland, die Sowjetunion damals, aber auch die ganzen Länder, die nannte man damals drumherum, die nannte man der Ostblock. Also Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien. Und die haben quasi zwei große Blöcke in der Welt gebildet. Die eine Seite, die westlichen Länder, eher so im Sinne von Marktwirtschaft, freie Demokratie, laut aussprechen, was man denkt. Und die Seite der Sowjetunion eher im Sinne von, nee, wir regieren das von oben, sorgen uns dafür aber ums Gemeinwohl, war zumindest die Idee dahinter. Und also das klingt heute alles so niedlich, dann waren halt die beiden Seiten der Erde gegeneinander, war aber eine ziemlich fiese Sache. Die haben nämlich gegeneinander hart Propaganda betrieben, haben ein Wettrüsten betrieben, bis zum geht nicht mehr. Die eine Seite baut ein U-Boot, wir bauen drei U-Boote. Oh, die haben drei U-Boote gebaut, wir bauen fünf U-Boote. Im Zeitalter der Atomwaffen.
Entschuldige, das hat sich ja in jeden Lebensbereich ausgedehnt. Ne? Also dieser Kalte Krieg war jetzt nicht nur einfach irgendwas Militärisches, wo man gesagt hat, ich schieb meinen Panzer dahin, du schiebst deinen Panzer dahin, also irgendwie Stellung verteidigt, sondern das ging um alles. Es ging bei allem, was immer irgendwo gemacht wurde, darum, sind die USA, beziehungsweise ist die westliche Macht besser oder diese Sowjetunion, ist die östliche Macht besser. Bestes Beispiel Mondlandung. Das war ein wahnsinniges Wettrüsten mit unglaublich großen Ressourcen, die aufgewendet wurden 1969 für eine Sache, die jetzt so zwingend notwendig nicht war.
Es war nicht so,
dass jemand gesagt hat, oh, auf dem Mond, da ist der Ofen an, den muss mal einer ausmachen, sondern es war
aber wirklich natürlich nur das
Prestige, wer schafft
die Sache, wer schafft es zuerst, genau.
Ja.
Und das sehen wir in den Physikern, ganz fantastisch. Nämlich, weil das eigentlich im Großen und Ganzen ein Krieg der Geheimdienste war. Und also von gegenseitig ausspionieren und irgendwelche geheimen Attentate, die da stattfinden. Und das haben wir jetzt quasi in dieser komischen Anstalt. Also dadurch, dass Möbius da irgendwelche genialen physikalischen Erkenntnisse hat, sitzen da sofort ein Geheimagent aus Sowjetrussland und ein Geheimagent aus den USA, die beide das irgendwie für ihre Seite holen wollen. Es ist eine Art Kalter Krieg. Die beide stehen da mit einer gezogenen Waffe, schießen aber nicht einmal in dem Ganzen und versuchen natürlich jetzt beide mit ihren Weltanschauungen irgendwie für ihre Seite Möbius zu überreden, doch mal seine Sachen ihnen rauszurücken.
Und versuchen das beide in Bezug auf das, was die Wissenschaft kann und sollte. Ne? Was die Wissenschaft zu tun hat, ob man sich selber unterzuordnen hat der Wissenschaft, ob die Erkenntnis das Wichtigste ist oder das, was damit gemacht wird. Und darüber debattieren die beiden.
Genau, und also dieses Abendessen ist natürlich so absurd. Also Möbius, der da in dieser Irrenanstalt hockt, Gerade um sich selber, das erfahren wir ja jetzt, sich unglaubwürdig zu machen, damit niemand an seine Erkenntnisse kommt. Er hat seine Familie weggejagt, sich da einsperren lassen, noch die Krankenschwester getötet, damit wirklich niemand irgendwie ihm glauben würde, wenn er irgendwelche großen physikalischen Erkenntnisse auf einmal hat. Das Ganze läuft jetzt so ein bisschen Gefahr, aufzufliegen, weil da diese beiden Einstein und Newton Geheimagenten sitzen, die jetzt beide mit einer Waffe in der Hand ihn dazu bringen wollen, seine tollen Erkenntnisse für die ganz große physikalische Weltformel rauszurücken. Das hattest du vorhin gefragt, woran man erkennt, von welchen Staaten die sind. Also sie sagen nie explizit, wovon sie sind, aber man erkennt es an den Waffenmodellen.
Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil Browning und Colt, aber für mich sind Browning und Colt beide klingen halt echt eher nach amerikanischem Waffenmarkt. Oder ist
Colt ist Browning eine Browning ist eine sowjetische Standardwaffe beim Geheimdienst gewesen.
Ah, guck mal.
Das sind beides die Standardwaffen, mit denen die
ausgerüstet wurden. Okay, das wusste ich auch nicht.
Also Colt hätte ich auch.
Warum dann Browning? Warum ist das ein englischer Name?
So doll kenne ich mich dann doch nicht mit Waffen aus, aber das sind die Standardwaffen von Geheimagenten während des Kalten Krieges.
Okay.
Also die hat da jeder in die Tasche gekriegt.
Ah, cool. Ja, also das und die Weltanschauung, die halt ne, durch den Gesprächsbeitrag und durch das, wie sie
Zentralrat
überzeugen wollen, ist ziemlich klar. Ne? Aber es wird halt nicht explizit namentlich erwähnt. Ich bin aus der Sowjetunion und ich bin aus den USA.
Was zu der Zeit auch für dich selbstverständlich war.
Ja, wohl war, das muss man 1961 nicht groß erwähnen.
Haben die Zuschauer wahrscheinlich schon an den Waffen erkannt.
Natürlich.
Auf Distanz.
Mhm. Ah, guck mal,
eine Browning. Im Theater, ach, guck mal, eine Browning, genau.
Zumindest an den Alles Namen Kilton, der ja sicherlich auch entsprechend amerikanisch ausgesprochen werden soll, und Eisler, hat man ja zumindest auch schon einen leichten Hinweis. Ne?
Mhm. Ja, genau, die sitzen jetzt mit ihren schlauen Waffen voneinander.
Richtiges Standoff letztendlich, ne? Also es fängt an wie ein Showdown, beide ziehen den Revolver. Dann wird diese Erwartung total gebrochen, indem beide sagen, ja, eigentlich können wir auch was essen, ne? Und dann erstmal die Revolver wegstecken und sich einfach ganz zivilisiert am Tisch unterhalten mit Möbius. Nur um am Ende dieser Unterhaltung dazu zu kommen, zu sagen, ja, letztendlich finden wir keine Lösung, wieder die Revolver zu ziehen. Woraufhin Möbius dann sagt, ach so, die Manuskripte, ja, nee, die habe ich verbrannt. Die sind, die gibt's gar nicht mehr. Also hervorragend. Das ganze Ding, was vorher war, dieses Ganze, komm zu uns, das ist wichtig, aufgebrochen mit einem, ach das, ja nee, das ist weg.
Ja, und da endet eigentlich das Ganze. Die beiden versuchen ihn da politisch zu überzeugen, wie man jetzt diese tollen physikalischen Erkenntnisse anvertrauen müsste. Ja, und sie kommen zu dem Ergebnis gar keinem. Weil wir alle Menschen kennen, weil Menschen scheiße sind, weil die das nicht benutzen, um sich unendlich viel Energie ranzuschaffen und damit die Klimakrise zu lösen oder sowas, sondern weil sie es benutzen würden, um sich gegenseitig sehr effektiv totzuschießen. Und genau, die kommen überein, einfach überhaupt nichts zu machen und in der Anstalt zu bleiben, weil die Anstalt im Gegensatz zur wirklichen Welt irgendwie noch der vergleichsweise normale Ort ist und da wenigstens nichts mit den Erkenntnissen passieren kann. Und ich finde, das sagen sie so schön, verwandeln wir uns wieder in Verrückte, geistern wir als Newton daher, fiedeln wir wieder Kreisler und Beethoven, lassen wir wieder Salomon erscheinen, verrückt aber weise, gefangen aber frei, Physiker aber unschuldig.
Klingt für mich total, als würde das ein Chor in einem antiken Stück sagen, oder?
Ja, stimmt.
Das ist so ein klassischer Chorbeitrag.
Mhm.
Und würde das Stück da aufhören auf Seite 77, dann hätte es ein Happy End gehabt.
Dann hätten wir ein Happy End
gehabt. Aber da kennen wir Dürrenmann schlecht. Die
letzten 10 Seiten, ey.
Genau.
Ja.
Die berühmte, schlimmstmögliche Wendung.
Mhm. Ja, Julia, erzähl doch mal.
Oh Gott. Ja, genau. Also es ist Punkt 4 von den 21 Punkten zu den Physikern. Die schlimmstmögliche Wendung ist nicht voraussehbar. Sie tritt durch Zufall. Ach so, nee, Moment. Man muss erst in Punkt 3 nach vorsetzen. Eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Und Punkt 4 ist dann, die schlimmstmögliche Wendung ist nicht voraussehbar. Sie tritt durch Zufall ein. So, genau.
Und dann sagt er ja noch, dass der Zufall im Drama immer von den Figuren transportiert werden muss. Also es geht immer darum, wer wen wann trifft. Und darüber wird der Zufall eingestreut in dieses ganze Ding.
Genau, das ne? Das nämlich? Ist Punkt 9, das passt auch ganz gut, das lese ich auch mal eben vor. Punkt 9 ist nämlich planmäßig vorgehende Menschen, also wie jetzt beispielsweise die Physiker. Jetzt haben sie ja einen Plan, wir bleiben jetzt einfach hier, da kann nichts passieren. Planmäßig vorgehende Menschen wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Der Zufall trifft sie dann am schlimmsten, wenn sie durch ihn das Gegenteil ihres Ziels erreichen. Das, was sie befürchteten, was sie zu vermeiden suchen. Zum Beispiel Ödipus. Aber jetzt auf Ödipus müssen wir jetzt nicht auch noch eingehen.
Hat gehumpelt, ja. Mehr muss man nicht wissen. Hat gehumpelt, war später blind.
Sehr kurz, ja. Guck mal, haben wir gleich noch eine zweite Folge zum Hochladen.
Und das ist ja auch schon der dritte Plan, den diese Physiker sie ausgelegt haben. Ne? Plan A war von Möbius, ich gehe einfach ins Irrenhaus und keiner kriegt mit, dass ich das alles erfunden habe, weil es viel zu gefährlich ist.
Stimmt.
Plan B war von Eisler und Kilton, alles klar, Möbius ist im Irrenhaus, ist aber gar nicht verrückt, wir können das für uns gewinnen. Plan C war, naja gut, wir sehen es ein, Möbius hat recht, es wäre viel zu gefährlich, das publik zu machen, wir bleiben alle im Irrenhaus. Und sämtliche Pläne sind immer komplett umgeworfen worden durch zufällige Begegnungen, nämlich mit seinen Co-Physikern da oder halt jetzt in letzter Instanz, Julia, mit Mathilde von Zahnt.
Ja, denn die weiß nämlich Bescheid. Die weiß genau, wen sie da in ihrer Irrenanstalt sitzen hat und hat alles von langer Hand geplant. Die hat nämlich schon vorher immer schön die Skripte von Möbius abgeschrieben und hat so ganz im Stillen Stickum, wie man im Ruhrpott sagt, Stickum hat die schon mal sich was aufgebaut.
Wo sie, Seite 80 ist das, wo sie enthüllt, dass sie die richtigen Namen kennt. Also sie spricht Alec Jasper Kilton und Josef Eisler an. Genau. Und damit ist klar, sie hat die komplette Charade durchblickt.
Ja.
Nicht nur das, die Dr. von Zahnt kommt rein und sagt ganz feierlich, auch mir ist der goldene König Salomo erschienen.
Da haben wir es nämlich, sie ist die einzig Verrückte in diesem Stück.
Wir wiederholen das nochmal, die Ärztin ist die einzig wirkliche Wahnsinnige. Das ist ja auch völlig selbstverständlich, weil die anderen
Interessen
in diesem komischen Anstaltgebäude, das sind alles Geheimagenten, geniale Physiker und sonst was, also im besten Fall noch beides. Nee, aber sie ist eine Wahnsinnige, weil sie ihr erscheint wirklich König Salomo und er hat ihr aufgetragen, diese ganzen Skripte zu kopieren und diese physikalischen Sachen zu benutzen, um die Weltherrschaft zu ergreifen.
Muah! Muah! Hallo! Und das Ganze auch in einer Szenerie, in der wir parallel zum Wettrüsten in der realen Welt ja auch tatsächlich in diesem Stück schon sehen, wie dieses einstmals wirklich mit Stuck an den Wänden und einem großen Bild und wirklich sehr freundlich dargestellte, diese Irrenanstalt, immer höher aufgerüstet wird zu so einem Hochsicherheitstrakt. Kurz bevor Mathilde von Zahn diese Enthüllung raushält, ist es auch noch so, dass die Regieanweisung sagt, im Innenraum wird das Licht gelöscht von einem Pfleger und von außen strahlen riesige Strahler diese drei Physiker an. Also wir haben wirklich innerhalb von dieser einen Szene, von diesem einen Gespräch der Figuren, haben wir von ist ganz freundlich hier und alle sind total friedlich und glücklich damit, sich damit abgefunden zu haben, einfach die Verrückten zu spielen, damit der Welt nichts passiert, zu ihr seid hier in einem Hochsicherheitstrakt und die irre James-Bond-artig böse Mathilde von Zahn hat das alles eingefädelt und ihr seid, und das halt auch nicht, weil sie so kühl berechnend wäre, weil sie logisch denkt, sondern weil König Salomo ihr das gesagt hat. Der einzige Grund, warum Möbius in dieser Anstalt sitzt, ist, dass er behauptet hat, Salomo wäre ihm erschienen, um halt unglaubwürdig zu wirken. Und sie sieht den Typen wirklich und handelt deswegen so unglaublich monströs. Total irre.
Und sie ist ja noch ein böseres Genie. Auch die drei Krankenschwestern, Schwester Irene und Schwester Monika, die hat sie alle auf die Physiker angesetzt, damit sie sich in die verlieben, damit sie sie umbringen, damit sie einen Grund hat, die einzusperren. Das heißt, sie hatten das Ziel, da reinzugehen, um sich unglaubwürdig zu machen. Aber jetzt sind sie handfeste Verbrecher, die da niemals wieder rauskommen. Ja. Das heißt, während Mathilde von Zahnt mit diesen ganzen tollen Sachen da wegdampft und die Weltherrschaft übernimmt, sitzen die da fest.
Ja, also es ist schon wirklich, es ist ein Mastermind-Plan gewesen, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall.
In all seiner verrückten Entstehung wirklich bis zur Perfektion durchgeführt worden, hat ja auch alles genauso geklappt. Ne? Mhm.
Und ich finde es so wunderschön übertrieben, weil wenn man sich diese ganzen uralten Schreber-Dramentheorien anguckt von Aristoteles, ja, das muss das schlimmstmögliche Ende sein. So, eingesperrt, ja, unglaublich. Ja, ja. Die drei Krankenschwestern tot und Weltuntergang. Ja, ist ja froh. Hat er gut.
Also, und das ohne biblisch jetzt noch die apokalyptischen Reiter mitnehmen zu müssen, sondern rein auf diesem wissenschaftlichen Standpunkt bleibend, ist schon gut.
Ist nicht schlecht, hat der Dürrenmark gut gemacht. Also.
Und zwischendurch auch lustig.
Ja, absolut. Wobei, also das Ende ist halt tatsächlich.
Ja, am Ende nicht, nee.
Ich finde auch wirklich jedes Mal, diese letzten 10 Seiten sind halt.
Ja, ist schon.
Denkst du dir, verdammte Axt. Ist,
ja. Das ist ja auch das Fiese an dem Ganzen, weil er ja auch noch in groß und breit, der Untertitel steht ja vorne drauf: Die Physiker, eine Komödie. Mhm. Das ist ja so, ja, Weltuntergang, nee, voll witzig, ist total super.
Fallhöhe macht es ja immer aus, ne? Und von lebendig zu Weltuntergang ist schon hoch.
Wenn dieses Werk, das bescheißt einen ja einfach auf 20 Arten. Es kommt immer wieder irgendwas, was man garantiert nicht erwartet. Und das Ganze endet ja auch sehr melancholisch.
Ich bin Newton, Sir Isaac Newton. Geboren am 4. Januar 1643 in Woolsthorpe bei Grantham. Ich bin Präsident der Royal Society, aber es braucht sich deshalb keiner zu erheben. Ich schrieb die mathematischen Grundlagen der Naturwissenschaft. Ich sagte Hypothesis non fingo in der experimentellen Optik, in der theoretischen Mechanik und in der höheren Mathematik sind meine Leistungen nicht unwichtig, aber die Frage nach dem Wesen der Schwerkraft musste ich offen lassen. Ich schrieb auch theologische Bücher, Bemerkungen zum Propheten Daniel und zur Johannesapokalypse. Ich bin Newton, Sir Isaac Newton. Ich bin Präsident der Royal Society.
Ich bin Einstein, Professor Albert Einstein. Geboren am 14. März 1879 in Ulm. 1902 wurde ich Experte am Eidgenössischen Patentamt in Bern. Dort stellte ich meine spezielle Relativitätstheorie auf, die die Physik veränderte. Dann wurde ich Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Später wurde ich Immigrant, weil ich ein Jude bin. Von mir stammt die Formel E gleich mc Quadrat, der Schlüssel zur Umwandlung von Materie in Energie. Ich liebe die Menschen und liebe meine Geige, aber auf meine Empfehlung hin baute man die Atombombe. Ich bin Einstein, Professor Albert Einstein, geboren am 14. März 1879 in Ulm.
Ich bin Salomo, ich bin der arme König Salomo. Einst war ich unermesslich reich, weise und gottesfürchtig. Ob meiner Macht erzitterten die Gewaltigen. Ich war ein Fürst des Friedens und der Gerechtigkeit. Aber meine Weisheit zerstörte meine Gottesfurcht. Und als ich Gott nicht mehr fürchtete, zerstörte meine Weisheit mein Reichtum. Nun sind die Städte tot, über die ich regierte. Mein Reich leer, das mir anvertraut worden war. Eine blauschimmernde Wüste. Und irgendwo um einen kleinen, gelben, namenlosen Stern kreist sinnlos immerzu die radioaktive Erde. Ich bin Salomo. Ich bin Salomo. Ich bin der arme König Salomo.
Ja, zum Schluss die ganz schlimme Katastrophe. Ja, was will man dazu sagen? Also die drei stellen sich dem Publikum nochmal vor, bleiben in ihren Rollen, gehen auf ihre Zimmer. Ja, und sind jetzt ganz offiziell das, was sie vorgegeben haben zu sein. Sind jetzt halt irgendein wahnsinniger Newton, Einstein, Salomo und Ende.
Ja.
Mies.
Und was ich noch zu diesem Drama sagen wollte, ist ja, es ist ja schon, hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das haben wir ja schon gehört, aber es ist eigentlich immer gültig. Ne? Also es geht ja um die Verantwortung der Wissenschaft oder der Wissenschaftler und ja, es ist eigentlich egal, ob man jetzt die Corona-Krise nimmt oder den Klimawandel oder man nimmt Gentechnik zum Beispiel. Ne? Also das sind ja immer Themen, die man hier wunderbar auch wiederfinden kann. Ich habe vorhin eine Szene gelesen, da sagt Newton und Inspektor Voss unterhalten sich darüber, wer jetzt für was hier überhaupt verantwortlich ist. Also der Inspektor sagt, ich will sie doch gar nicht verhaften, Albert. Und Newton sagt, nur weil sie mich für verrückt halten. Aber warum weigern sie sich nicht, Licht anzudrehen, wenn sie von Elektrizität nichts verstehen? Sie sind hier der kriminelle Richard. Und da musste ich so ein bisschen daran denken, jetzt an die Corona-Krise. So, warum weigern sie sich nicht, Entscheidungen zu treffen, wenn sie von Virologie nichts verstehen, Herr Laschet? Zum Beispiel, ne?
Nur einen von vielen Ministerpräsidenten zu nennen,
den man hier anfängt. Zum Beispiel, richtig.
Kam dir gerade zufällig in den Kopf.
Kam mir zufällig in den Kopf.
Ich hatte über die Osterfeiertage nachgedacht und das war der erste, der mir einfiel.
Richtig, das war der erste, der mir einfiel. Ja, ne, also das
unglaublich
ist
aktuell, ist,
immer.
Ja, und du hattest ja gerade, Julia, du hattest gerade die These aufgestellt, Möbius ist Drosten. hast du ein bisschen plakativ gesagt, ne?
Bisschen plakativ,
Möbius als entsprechend Sinnbild dafür für eine rational dem Wohle der Menschen zugewandte Wissenschaft letztendlich. Genau. Finde ich nicht ganz so passend, einfach nur, weil in der Ausrichtung ja, aber in dem Handeln ja genau das Gegenteil. Ne?
Ja. Also, er zieht sich ja nicht zurück, sondern er warnt ja immer noch weiter, also Drosten. Klar.
Drosten, Lauterbach, Brinkmann, da gibt es ja mittlerweile viele Leute, die sich dankenswerterweise da sehr stark aussprechen. Mhm.
Ich befürchte, ganz viele nehmen sich aber auch bald vor, in die Irrenanstalt zu gehen, weil egal,
Sie beraten. Es ist ja auch immer die schlimmstmögliche zufällige Wendung. Ne? Also es ist wirklich, du hast jetzt, ich habe auch wirklich gerade, als ich gesagt habe, Plan A, B und C der Physiker gehen jeweils immer möglichst schief. Da ist mir aufgefallen, wir sind gerade in der dritten Welle und haben Plan A, B und C halt mittlerweile schon wirklich möglichst an die Wand
Wenn die Leute das in 10 Jahren hören, im 98. Lockdown gerade, werden die ganz nostalgisch.
Bitte schreibt uns auf irgendwelchen Wegen, auf jeden Fall, wenn das Alphabet durch sein sollte mit Corona-Plänen. Wenn wir irgendwann nach Z wieder neu anfangen müssen, auf Griechisch zurückgreifen oder so.
Baut eine Zeitmaschine!
Ach ja.
Als Schlussfrage habe ich mir aufgeschrieben, gehört sowas in den Lehrplan, die Physiker?
Ja, ist ja immer aktuell, ne? Wie wir gerade festgestellt haben.
Ich bin da ganz bei Julia. Also sie hat ja auch gerade ganz wunderbar dargestellt, warum das so ist. Und ich gebe dem Ganzen 19 von 21 Punkten, muss ich sagen.
Bin ich auch dabei.
Ich lese das auch immer gerne. Bisher hatten aber auch Schüler damit immer Spaß, finde ich. Also wenn ich das unterrichte, dann lasse ich die ganz viel spielen.
Ja, also lehrplanmäßig so mit einem didaktischen Blick drauf. Die Szenerie kann man wunderbar malen lassen. Das ist ganz,
ja,
ganz,
das
man kann ganz gemacht. Toll damit arbeiten, wie sowohl das Interieur der Anstalt beschrieben wird, als auch das Außen drumherum. Kann dann, vor allem wenn man es im ersten Zugang machen lässt, dann malen die Leute alle diese riesige Landschaft und dann stellen sie nachher fest, verdammte Axt, diese Anstalt passt da gar nicht mehr rein, weil ich ja irgendwie das ganze Dorf drumherum und alles gemalt habe. Und dann stellen wir fest, ja, und genau den Zettel kannst du im Prinzip wegschmeißen. Genau da sagt er dir nämlich auch am Ende dieses ewig langen Einführungsdings. Ne? Und ich find's absolut angebracht.
Ja.
Gerade nicht nur, dass die Schüler da so positiv drauf reagieren, das ist auch im Unterricht irgendwie schön zu diskutieren. Also nicht so ein gezwungenes, oh, was könnte denn das und das von 1704 noch mit uns zu tun haben? Guck mal, heute lieben wir uns doch auch noch manchmal. Sondern, also nicht so gestellt, sondern da kommen ja Schüler auch von selbst drauf, dass das irgendwas mit einer Klimadebatte zu tun hat und irgendwie, dass die Leute nicht auf Wissenschaftler hören oder dass Menschen grundsätzlich zu dumm sind, das zu tun, was gut für sie ist und Wissenschaft irgendwie nicht dazu zu verwenden, sich gegenseitig irgendwie totzuschießen.
Und es ist natürlich auch sprachlich leicht zugänglich, ne?
Ja, das ist richtig.
Was Schüler ja auch immer schön finden, ist, dass es sich auch sehr schnell lesen lässt, ne? Also es lässt sich schnell lesen und es ist sprachlich nicht schwierig. Also das spricht auch
dafür. Wobei die Szene mit dem Psalm Salomos und so, die ist dann schon einigermaßen entrückt und nicht ganz so alltagssprachlich.
Die ist ja auch so
gedacht. Aber grundsätzlich die soll ja so sein, genau, das ist ja das Ding. Ne? Wenn man die liest und nachher sagt, ich habe überhaupt nichts verstanden, das war irgendwie alles merkwürdig, dann kotzt
man das. Das ist auch okay.
Ja das, warum es ging. Ne? Das stimmt, absolut.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Punkt. Das waren Friedrich Dürrenmatt, die Physiker. Und das war die erste Folge Laberfach. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet. Wir hatten jede Menge Spaß. Falls ihr Anmerkungen, Rückmeldungen, Feedback habt, dann erreicht ihr uns am besten über Twitter. Mein Name ist dort Laberfach, sehr naheliegend. Ich sammle sämtliche Nachrichten und leite sie gerne weiter. Wir freuen uns außerdem über alle Sterne bei Apple Podcast oder wenn ihr uns in der Podcast-App eures Vertrauens folgt, damit wir sehen, dass ihr da seid. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal.